Der Autor Frank Witzel hat in Antiquariaten, Bücherkisten und Bibliotheken gestöbert, um die vergessenen, verkannten, verschollenen Autorinnen und Autoren aufzustöbern und uns vorzustellen. Anlass seines Essays mit dem Titel »Von aufgegebenen Autoren« ist die 100. Geburtstagsausgabe der Zeitschrift für Literatur »Schreibheft«. Eine Zeitschrift, die es seit genau 40 Jahren gibt und die nicht nur deswegen in der Szene sehr bekannt ist, weil der Herausgeber Norbert Wehr ein Seismograph zeitgenössischer Literatur ist und immer wieder noch unbekannte Schriftsteller vorgestellt hat, die später dann ganz berühmt wurden. Frank Witzel ist 2015 berühmt geworden, als er für seinen Roman »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Frank Witzel ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
100 vergessene, verkannte und verschollene Autorinnen und Autoren stellen Sie in der 100. Ausgabe des Schreibheftes vor. Wie sind Sie denn da fündig geworden? Wie haben Sie die aufgestöbert? Denn die waren ja vergessen und verschollen.
Das stimmt. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Mich hat aber interessiert, an meiner eigenen Biografie entlang zu denken und mich zu erinnern. Und dort bin ich dann schon sehr schnell fündig geworden, Wegbegleiter aus früheren Tagen, Lektüren aus früheren Tagen. Ich verheimliche ja nicht, dass es ein sehr subjektiver Ausschnitt ist, den ich da präsentiere, weil es wäre gar nicht meine Aufgabe als Schriftsteller, jetzt jahrelang in Archiven zu suchen, sondern es ist ein subjektiver Einblick in das, was mir im Laufe der dann doch einigen Jahre und Jahrzehnte begegnet ist, was ich selbst vergessen habe, was mir wieder eingefallen ist, was ich auch während des Schreibens erst entdeckt habe. Und so hat sich das langsam über, ein gutes Jahr Arbeit formiert.
Das hat eine biografische Komponente. Gleich zu Beginn Ihres Essays taucht ein Erwin Clifford auf. Der hat das Buch »Ich mal wieder«, ein selbstverliebtes Lesebuch, geschrieben. Und in der Tat, das hat auch mit Ihnen, mit Frank Witzel zu tun. Was hat es damit auf sich?
Es war damals in den 80er Jahren ein guter Freund und auch Mitautor Uli Becker beim Rowohlt Verlag, und dort gab es eine Reihe mit Anthologien. Das war die Reihe Panther. Das war so der Versuch, bisschen die Generation zwischen den Generationen von Jugend und Erwachsensein als Leser zu gewinnen. Also die in den 20er Jahren. Es gab ja auch davor eine Zeitschrift Twen. Das war so dieses Problemfeld. Also junge Menschen lesen, aber dann vergessen sie wieder zu lesen. Und wie holt man die rüber? Und da erschien eine Unzahl an Anthologien. Und dieser Erwin Clifford, der hat auch angefangen, eine Anthologie herauszugeben, ein selbstverliebtes Lesebuch, ist da gescheitert, war ein guter Bekannter von Uli Becker, und wir beide haben das übernommen. Wir haben es so übernommen, dass wir eine sehr eigenartige Anthologie daraus gemacht haben. Wir haben nämlich die meisten der Autoren erfunden und haben dann das dort beim Rowohlt Verlag veröffentlicht, 1987. Es gibt dann eine längere Geschichte, das würde viel zu lang führen, weil
hat
es gab dann noch
Wirbel gesorgt, dann diese
hat dann noch für Wirbel gesorgt, genau, weil da kamen dann Plagiate, nicht gegen mich persönlich, aber gegen andere, also Plagiate von Plagiaten. Es war ein sehr grotesker Fall, den ich dort auch in groben Zügen etwas erzähle.
Das heißt, damals haben Sie diese Biografien erfunden, ja, für diese, ja, Anthologie. Jetzt gibt es hier die 100 verschollenen, vergessenen, verkannten Autoren. Da ist dann ein Philipp Brunnenkant, der das Buch »Bisam Rücken des Glücks« geschrieben hat, oder Ludwig Müth, von dem der Roman »Der scharfen Richter« des Heinrich Lautensack stammen soll. Hat es die wirklich gegeben?
Ja, das ist die große Frage, die ich dem geneigten Leser überlasse. Es ist natürlich manchmal so, grotesk, was in der Realität passiert, dass die Literatur es kaum einholen kann. Aber ich bin nun mal Literat. Ich versuche, mit beiden Ebenen zu arbeiten, mit meiner eigenen Fantasie und natürlich auch mit der Recherche. Und wo die sich manchmal überkreuzen und was wahr ist, das bleibt jedem Einzelnen überlassen.
Aber Ihr Essay regt ja dazu an, gleich, wir haben ja die Möglichkeit, im World Wide Web zu stöbern und zu gucken, ob es den Herrn Brunnenkant, aber selbst wenn es da ihn nicht gegeben hat, heißt es ja trotzdem, dass es ihn nicht gegeben hat.
Ja, zum Glück ist ja nicht alles im Netz zu finden. Ich möchte nur ein Beispiel geben, Ernst Müller, ein Autor, der leider kurz vor Erscheinen des Schreibhefts verstorben ist, weil er ein langer Begleiter des Schreibhefts und auch des Herausgebers Norbert Wehr war und ist. Und dieser Ernst Müller hat in den 80er Jahren in der Reihe Das neue Buch bei Rowohlt das letzte in dieser Reihe erscheinenden Bücher veröffentlicht. Und wenn man ihn sucht, gerade dieser Name Ernst Müller, es ist sehr schwer, ihn zu finden. Es gibt ihn irgendwann, auch selbst existierende Autoren sind nicht unbedingt sofort zu finden.
Andere findet man sehr schnell. Ich kannte auch gar nicht, da habe ich selbst im Internet nachgeguckt, Otto Heinrich Kühner. Da stellen Sie den Autor vor, der Lebenslauf eines Ungeborenen geschrieben hat. Und da ist man natürlich in Versuchung. Im Internet kann man im modernen Antiquariat dann auch schnell das Buch für wenig Euro bestellen. Das regt dann auch schon an, weiter zu recherchieren und weiter nachzugucken, oder?
Ja, das hoffe ich. Also ich will ja nur Anregungen geben und ich will eigentlich so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf das Thema des Vergessens und Erinnerns richten. Also auf die doch große Willkür, warum der eine bekannt bleibt, warum die andere vergessen wird, warum jemand wieder eine Renaissance erlebt in der Literatur und die wirklich sehr vielen Autoren, von denen nichts mehr auch zu finden ist, auch im Antiquariat nicht, ganz davon abgesehen von Autoren, die gar nicht dazu kamen, überhaupt zu veröffentlichen. Denn wir können davon ausgehen, dass es durchaus interessante, auch oft ganz große Werke gibt, die in irgendeiner Schublade verkümmern oder dann von den Erben auf den Sperrmüll geworfen werden.
Vergessene, verkannte, verschollene Autorinnen und Autoren, sie schlagen den Bogen dann aber auch noch weiter. Ich zitiere mal einen Satz und sagen über Literatur. Die Literatur verabschiedet sich langsam aus dem Weltgeschehen und wird in einigen Jahrzehnten ihr Dasein nur noch als kleines Spezialgebiet fristen. Das klingt jetzt sehr pessimistisch. Wird der Bedeutungsverlust der Literatur so massiv sein?
Ich befürchte schon. Also man merkt es ja jetzt bereits, was sich verändert hat. Wenn ich mich an die 70er Jahre, auch noch die 80er, 90er erinnere, was für einen Stellenwert Literatur hatte im allgemeinen gesellschaftlichen Leben. Und das meine ich so ein bisschen mit dem Spezialgebiet. Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die schreiben und sich auch damit beschäftigen, aber aus dem gesellschaftlichen Raum ist Literatur an den Rand gedrängt. Also erinnern wir uns mal an Autoren wie Günter Grass oder Heinrich Böll. Ich möchte das auch jetzt gar nicht werten, welche Bedeutung die seinerzeit hatten. Aber wenn da ein Buch erschien, eine Neuerscheinung, dann hatte das auch allgemein in der Gesellschaft, also damit ist natürlich schon eine gewisse intellektuelle Schicht gemeint, aber es hatte schon eine Bedeutung.
Aber jetzt Stuckrad-Barre, Spiegeltitel, also hat auch eine Bedeutung. Oder wenn Navid Kermani etwas sagt, wird er auch in Talkshows eingeladen.
Ich denke auch, dass wir noch lange nicht so weit sind, aber es ist mehr so wie so ein Feigenblatt. Es gibt dann alle Jahr mal irgendeinen Bestseller und auch das Buch jetzt von Stuckrad-Barre interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Es ist nicht das, was ich jetzt unter Literatur verstehe oder was mich an Literatur tatsächlich fasziniert und interessiert. Das sind schon eher andere Autoren. Natürlich war die Literatur, und gerade wenn man jetzt in den Bereich der Lyrik oder Poesie geht oder des Essays, das waren immer schon Spezialgebiete, aber es gab dann doch eine Verbindung. Nehmen wir mal als Beispiel den Rundfunk. Ich bin ja hier im Rundfunk, im Domradio, und ich bin ein großer Fan des Rundfunks. Aber die Literatur wird auch aus dem Rundfunk, aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade ganz stark herausbewegt. Das, was es früher an Hörspielen gab, wo es hunderte Produktionen, wir sind ja hier gerade in der Nähe vom WDR, und wenn man das mit heute vergleicht, da merkt man schon
ja,
die Veränderung.
Könnten wir jetzt auch, könnte ich als Widerpart diskutierend einwerfen, wenn ich auf unsere 14-jährige Tochter schaue, ja. Die hört Podcast und Hörspiele ohne Ende. Nur das analoge Fernsehen, der analoge Rundfunk, das ist vorbei. Aber es gibt, die Podcast hätte keiner gedacht, da ist kein Bewegtbild, nichts dabei. Das erlebt eine Blüte ohne Gleichen.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein ähnliches Argument, als würde man sagen, es werden ja so viele SMS und Textnachrichten geschrieben, die Leute schreiben wieder mehr. Ich glaube, dass diese Podcasts in eine ganz andere Richtung gehen als zum Beispiel das traditionelle Hörspiel. Ich war immer ein Verfechter, sich die sogenannte Trivialliteratur anzueignen und diesen Unterschied aufzubrechen. Ich bin ja in den 50er geboren, 60er aufgewachsen, wo diese Trennung in E und U immer noch stark vorhanden war. Und da war es eine Befreiung, dass man die U sozusagen Musik mit reinnahm, die U-Unterhaltung, Science-Fiction, Kriminalroman, dass man mit denen gespielt hat. Aber trotzdem gab es noch eine Haltung von Literatur. Heute ist das so wie eine Dialektik der Aufklärung. Es war ein Prozess der Aufklärung, der ihn jetzt in eine andere Richtung geschwappt ist, wo alles nur noch Unterhaltung ist. Alles wird darauf abgeklopft nach dem Unterhaltungswert. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass man kaum einen Podcast finden wird, wo man wie ein experimentelles Hörspiel sich tatsächlich mal anderthalb Stunden irgendeiner Form aussetzt, von der man noch nicht weiß, wohin die geht, und die nicht einen irgendwie einlullt in eine absehbare Erzählweise.
Aber das Schreibheft beweist auch wieder, dass es Nischen gibt.
Natürlich gibt es Nischen. Und es gibt auch noch genügend Autoren, die daran arbeiten. Also das ist unbestritten.
Ja. Aber Sie gehen davon aus, dass Ihr Nachlass nicht mehr ins Literaturarchiv nach Marbach gelangt, sondern in vom Regen aufgeweichten Kartons auf der Straße enden wird?
Das klingt jetzt so ein bisschen kokett, aber ich habe tatsächlich beim Schreiben doch sehr versucht, mit meiner eigenen Vergänglichkeit oder auch mit der Tatsache, dass ich ja doch sehr lange geschrieben habe, ohne bekannt zu sein, teilweise auch über mehrere Jahre gar nichts veröffentlichen konnte, weil ich keinen Verlag hatte. Also das heißt, ich weiß, von was ich auch rede, und das ist natürlich eine Projektion in die Zukunft, die mich aber gar nicht so tangiert. Also es ist gar nicht so schlimm, ob jetzt mein Nachlass irgendwo aufbewahrt wird oder ob er tatsächlich vielleicht dann von jemandem gefunden wird auf der Straße, der daraus dann seine eigenen Werke kreiert.
Ich glaube, ja, früher hat meine Oma immer schon gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also viele große Schriftsteller, die sagen, ja, das ist auch für mich ein Stück Ewigkeit und Weiterleben nach dem Tod. Aber damit gaukelt man sich eigentlich auch nur was vor.
Genau, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, man braucht zum Schreiben so eine gewisse Hybris, ein Gefühl, dass man über den Dingen steht, dass man tatsächlich an etwas arbeitet. Denn wo sollte man sonst die Kraft herbekommen, über Jahre, über Jahrzehnte jeden Tag sich an den Schreibtisch zu setzen und erstmal lange Zeit gar nicht zu wissen, ob etwas kommt, dann nicht zu wissen, was da kommt, dann nicht zu wissen, wie es ankommt. Ich glaube, dazu braucht man schon eine gewisse Haltung. Aber wenn ich dann meine Bücher anschaue oder meine Manuskriptberge oder da so durch durchgehe, dann merke ich schon diese starke Vergänglichkeit, das Poröse. Und es ist auch in Ordnung, wenn gewisse Sachen untergehen. Man kann nicht alles bewahren.
Das macht dann auch, wenn man das liest, die vergessenen, verkannten, verschollenen Autorinnen und Autoren, macht dann auch demütig, oder?
Ja. Begriff. Ich habe sowieso so eine Haltung, nicht nur dem Schreiben, sondern auch dem Leben gegenüber. Es ist eine Demut, die vielleicht aus dem Gefühl kommt, dass man etwas wieder besseres Wissen macht und es dennoch macht und dennoch auch mit ganzem Herzen und mit ganzem Einsatz macht. Diese Gedanken, dass sich daraus etwas ableiten könnte, wie ein Ruhm, ein Nachruhm, von dem man ja ohnehin wenig oder gar nichts mehr hat.
Was wir aus Ihrem Essay aber vor allem lernen können, ist, sich mal zu bücken, wenn wir Bücherkartons auf der Straße stehen sehen. Da gibt es viel zu entdecken, nicht?
Unbedingt. Ich bücke mich immer. Ich schaue auch gern in Antiquariaten, dort in die abseitigen Kisten, die kurz vorm rausgestellt werden oder weggeworfen werden stehen, weil man dort tatsächlich etwas finden kann. Man darf sich auch ruhig mal dem eigenen Interesse dann ganz überlassen, wenn man die Namen nicht kennt. Da muss man selbst entscheiden, ist das was oder nichts? Und natürlich nehme ich auch viel mit nach Hause, was ich dann selbst wieder in Kisten nach draußen stelle.
Ich wollte sagen, wo nehmen Sie all die Zeit her, das zu lesen? Das sind ja doch auch öfter dickere Bücher, die man...
Ja, also vieles lese ich dann auch nur an oder quer natürlich, aber es gibt immer wieder Entdeckungen, an denen ich mich dann richtig festlese.
Das Ende der Antiquariate ist noch lange nicht da, obwohl es im Internet ja auch ein riesengroßes Angebot gibt.
Das ist natürlich auch ein Zeichen dieser Gegenbewegung. Viele Bibliotheken erscheinen jetzt in Antiquariaten. Also Leute sterben, die sehr viele Bücher gesammelt haben und die Nachkommen wissen damit nichts mehr anzufangen. Und es ist natürlich auch ein großer Verfall der Preise für Leser. Glücklicherweise für die Antiquaren nicht so. Also auch daran kann man das so ein bisschen ablesen, weil früher gingen, glaube ich, dann solche ausgesuchten Bibliotheken, die gingen dann von Generation zu Generation weiter. Das ist heute durchaus nicht mehr so.
Man kennt das auch von unserer Studierendenzeit auf dem Campus. Da gab es ja riesig lange Büchertische, ja. Nicht, die wir dann auf dem Weg zur Mensa durchstöbert haben. Zum Abschluss müssen oder dürfen Sie jetzt der Zeitschrift für Literatur Schreibheft auch nochmal gratulieren. Warum ist diese Zeitschrift so wichtig und bedeutend?
Ja, diese Zeitschrift ist tatsächlich bedeutend, sie ist tatsächlich wichtig und ich hoffe, dass es noch viele weitere Nummern geben wird, weil sie sich um diese Literatur kümmert, die man übersehen kann, die man oft gar nicht kennt, auch aus Ländern, deren Literaturen man nicht unbedingt kennt. Man kann im Schreibheft jedes Mal etwas entdecken. Es ist vielfältig. Es ist von einer Literaturauffassung natürlich seines Herausgebers Norbert Wehr sehr stark geprägt, der dem Schreibheft seit 40 Jahren nun seinen literarischen, ja, Stempel klingt zu negativ, aber einfach sein literarisches Wissen und seine literarische Leidenschaft, die verkörpert sich in dem Schreibheft jedes Mal aufs Neue. Also das Schreibheft ist nur nachhaltig zu empfehlen.
Also schönen Dank von unserer Seite an Norbert Wehr für diesen leidenschaftlichen Einsatz. Es ist ein Missionar der Literatur, ist er eigentlich auch.
Und er gibt einem eben auch die Möglichkeit, hier einen Essay zu schreiben, der 120 Seiten lang ist. Das findet man natürlich selten, dass das Schreibheft tatsächlich kurze Beiträge hat, verschiedenster Autoren, aber auch die Möglichkeit, lange Texte dort zu lesen, manchmal sogar ganze Romane, die auch oft extra fürs Schreibheft geschrieben werden.
Vielen Dank, Frank Witzel. Von aufgegebenen Autoren, 100 vergessene, verkannte, verschollene, so heißt sein Essay, das er für die 100. Jubiläumsausgabe der Zeitschrift für Literatur Schreibheft geschrieben hat. Eine tolle, inspirierende Fundgrube. Vielen Dank dafür.
Danke für das Gespräch.